Diese Widerstände finde ich einfach interessant. Ich glaube, die sind es, an denen wir uns reiben und an denen wir auch wachsen können, aber auch scheitern können. Und vorher wissen wir nicht, wie der Ausgang sein wird, ob es ein Scheitern oder ein Wachstum oder beides zugleich sein wird. Das interessiert mich an meinem eigenen Leben und am Leben der Menschen, mit denen ich zu tun habe und auch in der Literatur. Es ist das, wonach ich suche.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen Freiklang zum ersten Lesen und Lesen lassen 2026. Das erste Freigeistern-Gespräch hat mit einem Perspektivwechsel erster Güte begonnen. Freiklang mit der Schriftstellerin Nicola Huppertz war voller Gegenerzählungen, gegen Gewichte, voller Grenzübergänge zwischen Worten und Welten, Formen, Gattungen, Sparten zwischen Lyrik und Literatur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Vielseitig, vielstimmig, harmonisch ist das Erzählen von Nicola Huppertz genauso und wann immer nötig, dissonant, mit Einspruch, Widerspruch, Widerstand. Denn der bringt uns weiter. Davon ist die Schriftstellerin überzeugt. Ihr danke ich an dieser Stelle nochmal von ganzem Herzen für dieses so besondere Auftaktgespräch fürs neue Jahr. Über allem stand und steht bei ihr und trotzdem. Das hat meine Auswahl für Lesen und Lesen lassen begleitet. Freiklang gilt in vielfacher Hinsicht für alle Bücher, die ich für euch gesucht und gefunden habe. Das Bilderbuch legt einen kleinen Grenzübergang der Jahreszeiten hin. Wir kehren zurück in den Winter und zwar gleich zweimal. Wie man einen Yeti findet und Kuddelmuddel bieten auf ganz unterschiedliche Weise schneeweißes Winterwirrwarr und kunterbunten Entdeckerspaß. Das neue Kinderbuch von Enne Kohns erzählt die Fluchtgeschichte eines Jungen. Zu Hause ist, woanders ist, ebenfalls ein fulminanter Perspektivwechsel, der zugleich sehr wichtig ist, denn er öffnet Augen. Hautnah geht es darum, was es heißen mag, fliehen und woanders ganz neu anfangen zu müssen. Der Jugendroman Problemwölfe der österreichischen Autorin und Illustratorin Agi Ofner ist, so viel vorweg, ein großer Wurf. Das Thema, wie Demokratie gelingen kann, im Zentrum ein Dorf, ein Immobilienprojekt, eine Handvoll Jugendliche und dann taucht ein gefährliches Wesen auf, der Wolf. Auch dieser Roman geht über Grenzen hinweg Richtung Freiheit. An eine ungeheure und bislang nahezu vergessene Grenzüberschreitung erinnert zuletzt das Sachbuch von Anja Tuckermann mit Bildern von Annabelle von Sperber, damals in der Rosenstraße, als Frauen und Kinder sich gegen die Nazi-Diktatur stellten. Auch das eine der Gegenerzählungen, die wir alle so dringend brauchen. Und dann schließt sich der Kreis zur ersten Freigeistern-Folge 2026, der 117. Freigeistern-Folge. Der Kreis schließt sich zu Freiklang, dem Gespräch mit der Schriftstellerin Nicola Huppertz, und zwar mit Wohlklang. Denn Zeit wird's für die Freigeistern-Rubrik Vorlesen. Von und mit Nicola Huppertz und Achim Engstler. Sie lesen aus ihrem Kinderkrimi Heiße Spur und Kalte Schnauze. Darum, Freiklang, lesen und lesen lassen, ab. In München ist der Himmel heute blau, die Sonne scheint, es liegt tatsächlich sowas wie Frühling in der Luft. Trotzdem gehen wir mit den Bilderbüchern zurück in den Winter, denn ich hatte einfach noch nicht die Gelegenheit, euch diese beiden Schätze ans Herz zu legen. Das hole ich jetzt nach. Das erste Bilderbuch, das ich euch vorstellen möchte, heißt »Wie man einen Yeti findet«, geschrieben und gezeichnet von Matt Hunt, aus dem Englischen übersetzt hat Uwe Michael Gutschan. Es ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen für LeserInnen ab 3 Jahren. Und vielleicht erinnert ihr euch ja an dieses andere großartige Bilderbuch für ganz Kleine, ebenfalls von Matt Hunt, nämlich »Wie man auf 1 zählt«. Das war damals auch sogar für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Sehr witzig, sehr cool. Und cool, das ist jetzt das Stichwort für das jetzige Bilderbuch. Da stehen Yetis im Zentrum, denn die gehören ja mittlerweile zum Winterinventar dazu. Sie stehen für ganz schön unheimlich, aber eben auch unglaublich anziehend. Und entsprechend hat nun der Meister des Bildwitzes, Matt Hunt, in diesem seinem neuen Bilderbuch einen kleinen Yeti-Experten losgeschickt, denn der hat einen großen Plan. Er will sozusagen per Selbstexperiment beweisen, wie man einen Yeti findet. Das ist ja der Titel des Buches. Mit seinem Hund Milo stapft er los über unberührte Schneedecken in den Wald. Es ist einiges geboten, Tiere linsen hinter, Baumstämmen hervor, irgendwo knackt es auch immer, aber eben bloß kein Yeti. Oder? Hund Milo staunt, ist denn der kleine Forscher blind? Ganz gewiss ist der kleine Junge enttäuscht. Er ist sich zunehmend sicher, es gibt also doch keine Yetis. Also kehren die beiden frustriert nach Hause zurück. Dann fehlt auch noch der Schal, so ein Mist. Der aber, dieser Schal, liegt am nächsten Morgen vor der Haustür. Wer ihn zurückgebracht hat, wissen die betrachtenden und mitlesenden Kinder natürlich längst. Denn sie haben den Clou in den Bildern atemlos mitverfolgt. Das Motto: Ich sehe was, was du nicht siehst. Wer will, kann dann neben dem Abenteuer noch ein bisschen über Glaubenssachen sinnieren. Denn wenn wir an etwas glauben, dann tun wir das ja auch, selbst wenn oder gerade weil wir es nicht sehen. So oder so ist es ein großer Spaß und am Ende gilt nochmal bitte. Das andere Bilderbuch, das ist für Kinder ab 5 Jahren. Es heißt Kuddelmuddel, ist von Karin Autois aus dem Französischen übersetzt, von Hinrich Schmidt-Henkel illustriert, von Vincent Pianina und im Peridot Verlag erschienen. Das fällt schon mal durchs Format auf und sticht entsprechend ins Auge. Es ist hochformatig und länglich und passt offensichtlich in keine Schublade. Wenn es draußen klirrend kalt ist und die Welt im Schnee versinkt, dann ist es das beste Gegenmittel, sich zu verlieben. Das weiß der Regenwurm. Also verfasst er einen herzwarmen Brief an Motte, doch die schreibt dem Grashüpfer, der wiederum verliest sich, macht aus befreundet, bescheuert, was für eine Frechheit, schon ist das Kuddelmuddel perfekt. Da sind leere, schneeweiße Seiten und die füllen sich nun zusehends mit Bändern aus Bildern. Und auf denen spitzt sich das Verwirrspiel mit sehr hoher Verpassungsdichte zu. Wenn man aus der Ferne sozusagen schaut, sind es wie so knallbunte Fäden mit kleinen Bildern oder aus kleinen Bildern. Und wer sich dran macht, diese Geschichte zu entwirren, der wird sehr viel Spaß haben. Denn die Bilder, obwohl sie sehr klein sind, sind voller wundervoller Details. Und ja, es stimmt, manchmal braucht man fast eine Lupe. Aber natürlich zeigt, wie sich diese Seiten füllen, unmittelbar, wie auch die Geschichte an Fahrt aufnimmt. Und dann sind ja eingestreut, immer wieder da auch ganzseitige Bilder voller Winterlicht und unglaublicher Farbstimmung. Die machen das Entziffern der kleinen Bilder auf alle Fälle wett, zumal es unglaublich witzig ist. Und dann auch noch schön nostalgisch, denn so postalische Umärmelungen, solche Briefe, die man sich schreiben kann, die tun einfach gut. Egal ob Winter oder was auch immer, es steckt an, mal selbst wieder Briefe zu schreiben und derart kurios und fulminant mit den Worten und dem Missverständnis und schließlich dem einander in die Arme fallen zu spielen. Man kann sich einfach verlieben in den Grashüpfer, die Motte, den Regenwurm und all das andere Kleinvieh und vor allem ganz einfach in dieses Buch. Stell dir vor, gerade ist die Schule aus, du flitzt mit den anderen raus, für den Nachmittag bist du mit deinem besten Freund zum Fußballspielen verabredet. Da steht dein Vater vor dem Tor und fängt dich ab. Er sagt, steig sofort ins Auto ein, wir müssen los. Das Auto ist vollgepackt und der Vater ist total hektisch und fahrig und fährt und fährt und fährt ohne Pause Tag und Nacht. Genau so geht es Mirza in dem neuen Kinderroman von Enne Kohns Zuhause ist woanders. Aus dem Niederländischen übersetzt hat Andrea Klutmann. Martje Cooper hat illustriert. Der Roman ist gerade dieser Tage druckfrisch im Gerstenberg Verlag erschienen für LeserInnen ab 9 Jahren. Als Vater und Sohn schließlich hoch in den Bergen in dem Dorf ankommen, in dem der Vater groß geworden ist, und im verlassenen Haus der verstorbenen Großeltern ein Lager aufschlagen, versteht Mirza die Welt erst recht und im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr. Von einem Moment auf den anderen wurde er aus seinem Leben geworfen und er hat keine Ahnung, warum. Alles ist fremd, die Sprache, die anderen Menschen, die Kinder und ja, auch der Vater. Alles ist bedrohlich, die Wege ins Dorf, die engen Gässchen und steilen Treppen, die steinigen Abhänge, der Wald rund ums Haus, die dunklen Bäume, die finsteren Nächte, die Kälte und diese unheimlichen Schreie in der Nacht. Was ist das? Ein Tier? Ein Mensch? Und warum hört es nur Mirza? Verloren und verzweifelt, wie er ist, beginnt er mit seinem besten Freund, von zu Hause mit Lukas genannt, Lucky zu reden, im Kopf. Gedankengespräche werden zu winzigen Ankern in einem bodenlosen Leben. Bei Lucky melden darf Mirza sich nicht, ihm Bescheid sagen, wo er und sein Vater sind, erst recht nicht. Alles ist verboten, alles ist gefährlich, es ist ein spurloses Verschwinden, eine Flucht. Ich will nach Hause, heißt es im Buch. Das ist mein erster Gedanke beim Aufwachen und mein letzter Gedanke, bevor ich einschlafe. Wenn Mirza in den Wald geht, um Feuerholz zu sammeln, ritzt er die Tage seines erzwungenen Daseins in einen Baumstamm, so wie der Graf von Monte Cristo die Tage seiner Gefangenschaft in die Kerkerwand geritzt hat. Jeder Tag ein Albtraum. Wie es ist, vollkommen fremd und verloren zu sein, kein Wort zu verstehen, die Umgangsformen nicht zu kennen, sich nur mühsam zurechtzufinden, sich immer wieder abgewiesen zu fühlen und trotzdem immer wieder Anlauf zu nehmen, weil Mirza irgendwann begriffen hat, dass er das tun muss, weil es keinen Weg zurück gibt und er und sein Vater in diesem Dorf bleiben werden. All das hat Enne Kohns meisterhaft eingefangen und beschrieben. So mag das also sein, wenn ein Kind mit einem Elternteil oder mit Eltern oder ganz allein fliehen muss, wenn Lebensgefahr da ist, wenn Kinder miterleiden, aber die Gründe nicht kennen, wenn sie mitgefangen, mitgehangen sind und keinerlei Mitspracherecht haben, nicht zuletzt, weil sie die fremde Sprache nicht beherrschen. Und dann kommen wir daher und reden von Integration und Anpassung? Solche Verweise in die Aktualität kommen in dem Kinderroman »Zuhause ist woanders« nicht vor. Es braucht sie nicht, denn der Perspektivwechsel hin zu einem Kind auf der Flucht in die Fremde ermöglicht ungeahnte Einsichten. Wortkarg und ganz nah dran an ihrer Hauptfigur lässt Enne Kohns ihre LeserInnen in Mirsas Haut schlüpfen. Das geht unter die Haut. Es tut schon beim Lesen weh. Die herzzerreißende Verzweiflung des Jungen ist genauso zu spüren wie die kleinen Erfolge. Mirsa fängt an, einzelne Worte zu verstehen. In Mathe ist er richtig gut. Manchmal lassen ihn die Jungs mitkicken, dann vergisst Mirsa alles um sich herum, besonders das Schwere. Der Lehrer, der strenge alte Ifan, kümmert sich um ihn. Und da ist Selin, das Mädchen mit den schwarzen Locken, vielleicht eine neue Freundin? Einmal versucht Mirsa abzuhauen und irgendwie heimzukommen. Seine eigene Flucht misslingt, aber endlich kann er der LKW-Fahrerin seine Geschichte anvertrauen, kann seinen ganzen Kummer rausweinen. Es ist eine der vielen vielschichtigen Szenen im Roman. Eine andere ist, dass die Stimme von Lucky immer weniger auftaucht. Die Illustrationen von Marte Cooper sind wie Antworten auf die Zumutungen und Abstürze, klar im Aufbau, reduziert in der Farbigkeit, immer wieder licht und freundlich, geben sie der Geschichte und den Figuren und den LeserInnen Halt. Sie rahmen die Erfahrungen, sie sorgen für Stille in dem inneren und äußeren Brausen. Das Land der Levaren, wohin Vater und Sohn fliehen, gibt es nicht. Es ist ein Fantasieland, genauso wie manche der Tiere, die dort auftauchen. Der freundliche Slüven mit den flauschigen Puschelohren zum Beispiel, der vertraut nicht jedem Menschen, aber Mirsa wird er sich anvertrauen. Auch die Sprache, die Fremdsprache, ist erfunden. Wie sie klingt und was die Worte bedeuten, all das ist am Ende des Buches in das Levarische Wörterbuch aufgelistet. Einige Worte sind vertraut. Tee heißt Tee, Ciao heißt Tschüss, Ras heißt Gras, Perke heißt Warum. Aber das andere, das Fugo Feuer bedeutet und Wubna Wald, muss Mirsa lernen, so wie wir LeserInnen auch, was für eine Glanzleistung der Erfindungskunst von Enne Kohns und der Übersetzungskunst von Andrea Klutmann. Die Pistole des Vaters hingegen, die gibt es, die sind real, real sind auch die Grenzen zwischen Ländern, sind die Kriege zwischen Nationen, zwischen Menschen. Die Gründe für die unaufhörliche, unendliche Gewalt, für das Töten sind kaum nachvollziehbar. Auch das lehrt dieser poetisch-politische Kinderroman. Plötzlich hieß es in dem Bergdorf Mescali gegen Levara. Damals ist der Vater das erste Mal geflohen in die Niederlande. Jetzt ist er zurückgeflohen. Der Krieg in seiner alten Heimat ist vorbei. Aber sind es auch die Verletzungen, die Zerstörungen? Man kann an viele Kriege denken beim Lesen von Zuhause ist woanders. Das und wie es der Autorin gelingt, Ankommen und Versöhnung zwischen und in den Menschen wie in einer Parabel zu fassen, ist eine hohe Kunst. Eine Mutprobe der Kinder hoch in den Bergen gehört dazu. Am Ende sind Mirsa und Selin Freunde fürs Leben. Am Ende ist Mirsa angekommen. Am Ende schießt er auf dem Bolzplatz im Dorf das schönste Tor von allen. Für ihren Roman hat Enne Kohns Zugewanderte interviewt, die als Minderjährige in die Niederlande kamen, aus dem früheren Jugoslawien, aus Pakistan, Afghanistan, Syrien, Ruanda, dem Sudan, Irak und anderen Ländern, mit und ohne Familie, wie die Autorin am Ende des Buchs in ihrem Dank schreibt. Ich war von ihrem Durchhaltevermögen beeindruckt, heißt es da, von ihrem Willen, vollständig am Leben hier teilzunehmen. Und ich war schockiert von ihren Geschichten darüber, wie schwierig es ist, einen Platz in diesem Land zu erobern. Flüchtling zu sein ist ein Etikett des Ausschlusses. Das gilt nicht nur für die Niederlande. Zitate dieser jungen Menschen sind dem Buch vorangestellt. Eines davon geht so. Ich habe gelernt, sagt Violetta aus Bosnien, Man braucht nicht den ganzen Weg zu sehen. Wenn man Auto fährt, reichen die Scheinwerfer auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und bis dahin muss man schauen. Das andere, dass wir, die wir in Ländern leben, die Geflüchtete aufnehmen, mitschauen, mithelfen, die Schritte mitgehen können, das lehrt unter vielem anderen dieser außerordentliche Kinderroman. Anfang November 2025 ist der neue Jugendroman der österreichischen Autorin Agi Ofner im Tirolia Verlag erschienen. Problemwölfe heißt er, ist für LeserInnen ab 14 Jahren und so viel vorweg ein großer Wurf. Das Thema, wie Demokratie gelingen kann, denn ja, wir leben in einer Demokratie, noch ist das so, aber wie wenig selbstverständlich das ist, beweist die Gegenwart. Umso mehr lohnt es sich zu ergründen, was Demokratie eigentlich bedeutet und wie demokratiefähig wir sind, wenn Wirklichkeit widersprüchlich erlebt wird, wenn ein Ereignis gegensätzliche Gefühle auslöst und unvereinbare Konsequenzen fordert. Das ist das Thema des neuen Romans von Agi Ofner und wie sich das erzählen lässt, ohne dass ein papierenes Lehrstück daraus wird, macht Problemwölfe beeindruckend vor. Denn da ist ja die Form. Der Vielstimmigkeit oft unversöhnlicher Positionen begegnet die Autorin mit einer ganz klaren Konstruktion, die sogar noch viel mehr ist, nämlich eine virtuose Komposition. Das Buch beginnt mit einer Definition von Pluralismus. Ein Oder folgt umgehend, ich zitiere, oder ein Wolf taucht auf und spaltet einen Ort. Der Wolf, der, so heißt es, in den Wäldern sein Unwesen treibt, ist das eine, das Bauprojekt eines Luxushotels in den Bergen das andere. Ist das jetzt ein Umweltskandal oder die Chance für den Ort? Es ist Winter. 5 Jugendliche stehen im Zentrum des Geschehens. Marlene geht für die Freiheit des Wolfes gegen das Hotel auf die Straße. Jonas ist vor kurzem mit seiner Mutter hergezogen. Sein einziger Vertrauter ist sein Hund Yuki. Der ist lammfromm, obwohl er aussieht wie ein weißer Wolf. Amal ist die beste Freundin von Marlene, doch wo die ihre Stimme erhebt, schweigt Amal lauter, als sie spricht. Sie will es allen recht machen. Ihre Familie hat eine Fluchtgeschichte im Gepäck. Anpassung und Leistung sind das, was zählt. Dem gerecht zu werden, ist fast nicht möglich. Dann gibt es Saskia Mattea. Die wiederum ist nur zu Besuch und auf einer ganz eigenen Flucht. Von der Klassenfahrt haut sie ab, denn sie mag ja sowieso niemand, oder? Rudi wiederum ist im Ort zu Hause, sein Vater züchtet Schafe, der Wolf ist eine existenzielle Bedrohung. Oder? Auf das Oder wird es ankommen. In kurzen Absätzen und schnellem Wechsel kommen die Protagonisten zu Wort, dabei kippt eine Perspektive in die andere, es gibt außerdem fiktive O-Töne der Bewohner und die bringen noch mehr Standpunkte ins Spiel. Da sind die, die den Wolf tolerieren und schützen wollen, da sind die, die das Tier am liebsten abknallen würden. Das könnte sich im Komplizierten verlieren, doch die sorgfältige Komposition trägt. Als wäre der Roman eine Partitur, wird das Thema in 5 Teilen konsequent durchgeführt und ein bisschen sieht es tatsächlich wie eine Partitur aus. Der Prolog entspricht einer Exposition der Figuren. Die jeweiligen Schlusssätze dieser kleinen Absätze variieren klug. Marlenes Tag beginnt mit einer Lüge, heißt es da. Jonas Tag beginnt mit einer Hoffnung oder Rudis Tag beginnt mit einem Entschluss. Und dann sind da noch die großartigen Bilder, diese oft verfließenden Wolfporträts oder eben das Cover. Da sehen wir einen Wolf, der liegt hingestreckt im Schnee und an jedem seiner 4 Läufe und seiner Rute hängt jeweils einer und eine dieser Jugendlichen. Das zeigt, Verbundenheit und Verstrickung liegen nah beieinander. Fest steht, es gibt nicht nur den einen Problemwolf, das ist ja tatsächlich ein feststehender Begriff, sondern es gibt eben, darum der Plural, Problemwölfe. Und genauso gibt es nicht nur die eine richtige Position. Jeder bringt eine Geschichte mit. Jonas hat sich in Marlene verliebt, ohne sie auch nur annähernd zu kennen. Sie hat nur ihre Demos im Kopf. Rudi und Marlene waren mal zusammen, jetzt trennt sie der Wolf. Jonas Mutter ist in den Hotelbau involviert. Jonas und Saskia Mattea werden sich in ihrem Anderssein erkennen und finden, während Amal und Marlene sich immer mehr entfremden. Rudi möchte seine Familie um jeden Preis beschützen. Marlene, kompromisslose Kämpferin für eine bessere Welt, befördert sich zunehmend ins Aus. Die Lage spitzt sich zu, die Fäden ziehen sich immer enger. Als Marlene sich allein in die Berge absetzt, um den Bauplatz des Hotels zu besetzen und von dort aus ihren Widerstand öffentlichkeitswirksam zu inszenieren, und als sie dabei in einen Schneesturm gerät, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn um Marlene zu retten, müssen sich die anderen zusammentun, und das ist alles andere als einfach. Überzeugungen, Denkmuster, Werte, Ideologien, alte Verletzungen, Verunsicherung, tief sitzende Angst schwirren durch diesen Roman. Sie werden eingekreist, eingefangen und manchmal gejagt, wie der Wolf. Und so wird gestritten, gelitten, nur das eine nicht mehr einander zugehört. Es wird immer lauter, gefährlicher, einer wird sein Leben lassen, der Wolf ist es nicht. Dass der auch Sinnbild dessen ist, was unbezähmbar und fremd seit jeher als Projektionsfläche für Furcht und Schrecken herhalten muss, ist eine weitere Erkenntnis. Problemwölfe sind eben oft auch nur Menschen und umgekehrt. Ich halte das alles nicht mehr aus, wird Amal endlich schreien, bevor letzte Sätze des Epilogs den Bogen spannen zu denen des Prologs. Rudis Abenteuer endet mit Hingabe, heißt es da. Jonas Abenteuer endet mit Vertrauen. Marlenes Abenteuer endet mit der Wahrheit. Es ist also viel passiert in den Seiten dazwischen. Es ist kein papierenes Lehrstück, sondern ein großes, ein kluges, ein lehrreiches Abenteuer. Das lässt die Hoffnung zu, dass Demokratie doch gelingen kann. Und auch da spielt die Form nochmal eine große, großartige Rolle. Denn ganz am Schluss taucht eine weitere Definition auf, und zwar die Definition von Ambiguitätstoleranz. Die geht laut Duden so. Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit einer Person, mehrdeutige bzw. widersprüchliche Sachverhalte, unsichere Situationen und Ähnliches zu akzeptieren, zu ertragen und nicht als bedrohlich zu empfinden. Das ist die Alternative. Und auch da folgt umgehend ein Oder. Ich zitiere nochmal: Oder ein Wolf taucht auf und ein Ort lässt sich nicht spalten. Immer wieder bekomme ich in der letzten Zeit zu hören, ach nö, nicht schon wieder ein Buch über Nazis. Als sei genug erinnert, als ginge es bei der deutschen Vergangenheit, bei Vergangenheitsbewältigung. Ich weiß, das ist ein sehr großes und uneingelöstes Wort, als ginge es dabei also ums Lustprinzip. Dass derzeit viele die Nase voll davon haben und nichts mehr davon wissen wollen, bestätigen Umfragen. Umfragen bestätigen aber auch das schwindende Wissen über den Holocaust bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen weltweit. Was also ist die Konsequenz? Ich finde, weitermachen, weiter erinnern. Ihr, die ihr Freigeistern kennt, wisst es. Kurz nach dem 27. Januar, dem Tag des Erinnerns an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, ist mir das besonders wichtig. das Sachbuch damals in der Rosenstraße, als Frauen und Kinder sich gegen die Nazi-Diktatur stellten, von Anja Tuckermann mit Bildern von Annabelle von Sperber, kommt da genau richtig. Das Sachbuch für LeserInnen ab 10 Jahren ist gerade im Verlag Fischer-Sauerländer erschienen. Unter anderem kommt es genau deswegen richtig und passt in dieses Lesen und Lesen lassen Freiklang, weil es neben der Erinnerung an ein historisches Ereignis historischen Ausmaßes auch eine Gegenerzählung ist, gegen das Wegschauen vor den Gräueltaten der Nazis, gegen das Wegschauen generell. Es ist eine Gegenerzählung zu dem Narrativ, dass Widerstand nicht möglich gewesen sei, nicht möglich ist. Das Buch geht zurück ins nationalsozialistische Deutschland, ins Jahr 1943, nach Berlin in die Rosenstraße. Der Zweite Weltkrieg dauert bereits 4 Jahre. Die Stigmatisierung, Verfolgung und Vernichtung der Juden hat längst begonnen. In der Rosenstraße in Berlin fand 1943 der einzige friedliche Widerstand gegen die Nazis statt. Hunderte nichtjüdische Frauen demonstrierten tagelang für die Freilassung ihrer jüdischen Männer, an ihrer Seite ihre gemeinsamen Kinder. Ihr friedlicher Protest hatte Erfolg, die Männer kamen frei, da ist sie, die Gegenerzählung. Die Berliner Autorin und Journalistin Anja Tuckermann wurde mit dokumentarisch-biografischen Romanen wie »Denk nicht, wir bleiben hier« über den Zinto Hugo Höllenreiner bekannt. Als Kind hatte der Auschwitz überlebt, seine Lebensgeschichte hat Anja Tuckermann behutsam erfragt und aufgeschrieben. In diesem Sachbilderbuch wiederum erzählt sie nun anhand eines fiktiven und zugleich stellvertretenden Schicksals ein historisches Ereignis. Ihr Rückblick beginnt 1941. In knappen Sätzen wird die Geschichte der Familie Gumpel skizziert, von Vater Joachim, der Jude ist, von Mutter Helga, die keine Jüdin ist, von Doris älterem Bruder Helmut, von Doris selbst. Anja Tuckermann rekonstruiert den Alltag der Kinder. Da ist zum Beispiel der Schulweg. Eines Tages werden die Geschwister von Jungs in HJ-Uniformen angegriffen. Sie wehren sich, es ist eine mögliche Erfahrung. Anja Tuckermann informiert genauso über die zunehmenden Einschränkungen, über die Einführung des sogenannten Judensterns, über die Zwangsarbeit des Vaters in einer Munitionsfabrik. Sie benennt das Verschwinden jüdischer MitbürgerInnen, weil sie fliehen konnten oder weil sie abgeholt wurden. Nach Osten, wie es damals hieß, in KZs und Vernichtungslager verschleppt, wie wir heute wissen. In wenigen Worten und Sätzen, im Wechsel aus Doris fiktiver Familiengeschichte und knappen Sachtexten, entsteht das Bild der systematischen Ausgrenzung, der Entrechtung, Stigmatisierung, Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden und der wachsenden Angst und Verzweiflung. Die jüdischen Kinder in Deutschland, heißt es in einem der kommentierenden Sachtexte, waren mit der Angst aufgewachsen. Wenn es an der Tür klingelte, fürchteten sie, dass uniformierte Männer davor stehen und ihre Familien mitnehmen könnten. Wer diese uniformierten Männer waren, auch darüber wird aufgeklärt. Indem sie so schreibt, wie sie schreibt, und die verschiedenen Elemente der Erzählung, der Geschichte des Sachtextes und des Kommentars miteinander verbindet, holt Anja Tuckermann auch heutige Kinder und Erwachsene ab. Angst zum Beispiel ist anschlussfähig, auch wenn sie angesichts dessen, was passieren wird, was passiert ist, nicht mehr als eine Ahnung bleibt. Bis eines Tages am Samstag, den 27. Februar 1943, das Entsetzliche geschieht. Vater Joachim wird von der SS abgeholt und als Mitglied einer, wie es damals hieß, jüdisch-christlichen Familie in ein Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde in die Rosenstraße gebracht. Niemand aus der Familie, so erfahren wir weiter, kann wissen, ob sie den Vater jemals wiedersehen werden. Aber noch etwas geschieht, und das hätte niemand für möglich gehalten. Es regt sich Widerstand. Frauen, Männer, Kinder gehen in die Rosenstraße. Es werden immer mehr. Sie rufen immer lauter. Gebt uns unsere Männer wieder. Und das so lange und so laut, bis die Regierung aus Angst vor öffentlicher Ablehnung und Protest gegen die offensichtlichen Verbrechen, die Zitat, jüdischen Menschen aus sogenannten gemischten Familien wieder freilassen. Was sich abgespielt hat, welche historischen Voraussetzungen und politischen Strukturen, welcher persönliche Mut und Zusammenhalt unter Menschen damals in der Rosenstraße, als Frauen und Kinder sich gegen die Nazi-Diktatur stellten, überhaupt erst ermöglicht hat, ist nun in der berührenden Erzählung und in den klugen Kommentaren und sparsamen, pointierten Erklärungen von Anja Tuckermann nachzulesen und es lässt sich nachschauen. Menschen, Ereignisse, Gefühle bekommen durch die Bilder von Annabel von Sperber Gesichter, farbintensiv, mal mit blassgrau-grünem Hintergrund, mal in alarmierendem Rot, schreiendem oder leuchtendem Gelb, sind Angst und Widerstand, Hoffnung und Zuversicht atmosphärisch dicht eingefangen. Doris und Helmut, einander zugewandt, einander tröstend vor blutig rotem Hakenkreuz, ist nur eines der vielen eindringlichen Bilder, ein anderes die Menge der Wartenden, der Widerständigen. Denn die ist nicht anonym. Menschen schauen uns an. Auch das ist eine starke Aussage. Hinter allem stehen Einzelne. Sie haben Widerstand geleistet, sie schauen uns an und fragen vielleicht: Wo wart ihr damals und wo seid ihr heute, wo sind wir jetzt? Darum brauchen wir sie, die Bücher über Nazis, damit wir weiter über den Nationalsozialismus sprechen, damit nicht vergessen wird, was damals war, damit nicht vergessen wird, was damals in der Rosenstraße war und wie viel das mit uns heute und mit der Zukunft aller zu tun hat. Der Kreis schließt sich zur ersten Freigeistern-Folge 2026. Der Kreis schließt sich zu Freiklang, dem Gespräch mit der Schriftstellerin Nicola Huppertz, und zwar mit Wohlklang. Denn Zeit wird's wieder für die Freigeistern-Rubrik Vorlesen, in dem Fall von und mit Nicola Huppertz und Achim Engstler. Sie lesen aus ihrem neuesten Kinderbuch, einem Kinderkrimi. Heiße Spur und kalte Schnauze heißt der. Er ist im Frühjahr 2025 bei Gulliver erschienen, in der Reihe Super lesbar für LeserInnen ab 9 Jahren. Spektakulär illustriert hat Alexander von Knorre. Und dass es in der Geschichte neben dem Fall immer auch um den Klang von Wörtern geht, darum, wie man diese Wörter schreibt, dass es also um den Freiklang der Sprache geht, das ist kein Wunder, aber und dafür jedenfalls ein großer Spaß.
Wir sind Nicola Huppertz und Achim Engstler und lesen aus unserem gemeinsamen Buch Heiße Spur und kalte Schnauze. Und wir springen mitten hinein und man muss nur wissen, dass Clara, Connor und ihre Freundin Dunja auf der Suche nach einem Fahrraddieb mit Pitbull sind.
Clara vorneweg, rennen sie über den Parkplatz. Auf dem Bürgersteig hält Clara plötzlich an.
Wo ist denn überhaupt dieser Top Market?
Den kennst du nicht?
Ruft Connor.
Obst und Gemüse.
Wir kaufen nur bei Fröhlich in der Stadt, sagt Clara. Bio-Obst und Bio-Gemüse. Dunja guckt bloß. Ihre Brillengläser sind schon wieder verschmiert.
Mir nach,
ruft Connor und saust los. In Richtung Siedlung. Clara macht, dass sie ihn einholt. Ihre Füße trommeln auf den Plattenweg. Dunja kommt kaum hinterher. Jetzt wird es richtig spannend. Das fühlt Clara bis in die Haarspitzen.
Erst bei der Änderungsschneiderei, die goldene Nähnadel, bremst Connor langsam ab. Er schnappt nach Luft. Da hinten, schnauft er und wartet, bis auch Dunja angekommen ist.
Hier war ich noch nie,
sagt Clara.
Lauter Läden und ich kenne keinen einzigen davon.
Ich jeden,
sagt Connor stolz und lässt seinen Zeigefinger einmal ringsherum wandern.
Schuh- und Schlüsseldienst Geringas, Flamingo-Döner, Efis Wellness und Wimpern und tada, der Top-Market.
Clara rechts von ihm, Dunja links, marschiert er auf den Laden zu. Die gestreiften Markisen sind ausgekurbelt, vor den Schaufenstern stehen Tische voller Obst- und Gemüsekisten. An jeder Kiste ist ein Pappschild in Kinderschrift befestigt.
Wartet mal,
sagt Connor.
Hier, Aubergine. Habe ich im Diktat komplett richtig geschrieben.
Super, sagt Clara. Ich auch. Connor prüft das nächste Schild.
Erdbeere. 4E. Wieder richtig.
Super, sagt Clara. Ich auch.
Peporeni.
Liest Connor. Er kriegt einen Schreck.
Mist, das habe ich anders.
Ist auch falsch, sagt Clara. Peporeni heißt das.
Uff.
Connor wischt sich den Schweiß von der Stirn.
Dann habe ich das auch richtig. Guckt mal, da ist noch ein Fehler. Champignons.
Dunja nimmt ihre beschlagene Brille ab und beugt sich vor. Champignons, wiederholt sie. Das habe ich genauso. Ist auch richtig, sagt Clara.
Connor kriegt wieder einen Schreck. Er hat Champignons geschrieben. Diese fiesen Pilze. Clementinen, jepp. Kräuterseitlinge mit Eu und Ei. Er guckt Clara an.
Die nickt.
Jepp, wieder die Connor-Faust.
Wir singen Kohl, liest Dunja.
Nochmal richtig,
ruft Connor. Clara schüttelt den Kopf. Nee, das heißt Wirrsing mit zwei R. Wir singen, verbessert Dunja vorsichtig. Wirrsing.
Was denn jetzt?
Connor ist verwirrt. Wir singen, sagt Dunja.
Woher weißt du das?
Wir essen immer Kohl. Im Laden kann Clara niemanden sehen. Keine Kunden, keine Verkäuferin. Guten Tag.
Hier.
Wo?
Am Geldwarentausch.
Wo ist das?
Die Kasse hinter den Reissäcken.
Auf dem Kassenstuhl sitzt ein mittelgroßer Junge. Auf dem Warenband ein kleiner.
Hey Connor.
Rufen beide gleichzeitig.
Hey Tarek, lange nicht gesehen.
Clara guckt zu Dunja, die zuckt die Achseln. Heißen beide Tarek?
Jep, das sind Vettern.
Meine Vettern heißen verschieden, wispert Dunja. Ja, ja, sagt Clara. Und jetzt weiter. Wir haben einen Fall aufzuklären. Wir suchen Bika. Clara wendet sich an Tarek Maxi. Der arbeitet doch bei euch, so ein Kapuzenkerl mit Pitbull?
Bikei heißt der,
sagt Tarek Mini. Na gut, BK. Wie schreibt man das?
B.K.
sagt Tarek Maxi. Ist das jetzt wieder Englisch? Wispert Dunja. Ist doch egal, sagt Clara ungeduldig.
Ist der hier?
Tarek Maxi schüttelt den Kopf. Wisst ihr denn, wo dieser BK wohnt? Fragt Clara.
Unser Onkel weiß das,
sagt Tarek Mini.
Der ist im Lager. Durch die Hintertür.
Dann gibt er seinem Vetter ein Zeichen.
Warentransport los.
Das Warenband setzt sich in Bewegung.
Warentransport stopp.
Das Warenband hält an. Tarek Mini wird gescannt.
1,99,
sagt Tarek Maxi und hält die Hand auf.
Mit Karte,
sagt Tarek Mini.
Das war's für heute. Das war die 118. Freigeistern-Folge. Das war Freiklang, das erste Lesen und Lesen lassen im immer noch neuen Jahr. Von Freiklang über Dreiklang, über Harmonie, aber eben auch Dissonanz. Wie sich das für gute Geschichten gehört, war hoffentlich für jede und jeden von euch etwas dabei. Ich danke euch jedenfalls, wie immer, fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und weiterhin und immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag am 12. Februar, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch genügend Zeit fürs Lesen und Schauen, Hinschauen und Zuhören. Es möge nicht nur für die Bücher gelten, sondern vor allem für die Menschen. Ich wünsche euch die berühmte Ambiguitätstoleranz. Ich wünsche euch Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt, viel Mutmachung, trotz allem. Denn was wir für möglich halten, wie wir es mit dem anderen, dem Unbekannten, mit den Problemwölfen halten, entscheiden immer noch wir. Bis zum nächsten Mal also. Ich freue mich auf euch. Tschüss.